Wenn es euch so geht wie mir, dann sind wir alle von dem, was wir gestern Abend durch die Predigt oder das Zeugnis Bruder Brennims gehört haben, sehr gesegnet worden, und gleichzeitig steigt ein tiefes Verlangen in unseren Herzen auf, eine solche Gemeinschaft mit Gott zu haben.
Amen.
Ich glaube, das Zeugnis, das wir gestern übersetzt haben, hatte ich wohl hier vorher noch nicht übersetzt. Nicht? Wir haben wohl einzelne Erlebnisse auf diesem oder jenem Band gehört, aber nicht in der Gesamtheit als Zeugnis so vernommen wie gestern Abend. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott in seiner Treue sich zu den Menschen herabneigt, die es gar nicht suchen, gar nicht wollen, aber die Gott so nahe stehen, dass er sich mit ihnen verbinden kann, dass er zu ihnen reden und sich ihnen offenbaren kann. Es gibt kein gläubiges Gotteskind, das nicht auch ein Verlangen bekäme, so verbunden zu sein mit Gott, wenn solche Dinge gesagt und gehört werden. Und ihr habt genau verstanden, was er sagte, als diese drei Tiere vor ihm standen. Und eine Stimme sagte ihm: Sie sind in deine Hände gegeben. Aber das war sicher nicht die Stimme, die doch vorher zu ihm gesprochen hatte. Und das Gelübde, das er abgelegt hatte. Und wie Gott an solche Erlebnisse anknüpft. Und er sagt: Ich habe Gott versprochen, das nicht mehr zu tun. Und die Gelegenheit war da und wurde immer größer und besser. Und wieder der innere Kampf: Sie sind in deine Hände gegeben. Und dann wieder die Antwort: Ich habe Gott das Versprechen gegeben. Und dann die Antwort Gottes: Habt ihr das gestern Abend begriffen? Es war einfach ganz wunderbar. Gott nimmt uns bei unserem Wort und wir können Gott bei seinem Wort nehmen. Und nur dann, wenn wir bereit sind zu tun, was er von uns fordert, wird er großzügig tun, was er verheißen hat. Aber auch die Einzelheiten, als der Herr ihn ansprach: Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Habt ihr all die Dinge gehört gestern Abend? Und dann plötzlich sagt die gleiche Stimme: Ich war's, der dem Sturm und den Wellen geboten hat. Derselbe, der sprach, es werde Licht. Derselbe, der sich im Alten Testament offenbarte, war es, der sich im Neuen Testament geoffenbart hat. Und durch die Gnade Gottes dürfen wir erfahren, dass er noch nicht aufgehört hat zu wirken. Und auch diese ernste Ermahnung, die er gestern gab, und das sei wirklich auf nichts angespielt, aber er hat ja wörtlich gesagt: Wie kann ich sagen, so und so hat Jones gesprochen, wenn Jones mir nichts gesagt hat? Und wenn ihr besonders die Menge-Übersetzung liest, dann steht nicht geschrieben: So spricht der Herr, sondern immer so hat der Herr gesprochen. Es war nicht eine Sache, die in dem Moment irgendwie jetzt kam, sondern die schon vorher zuteil wurde und dann weitergegeben worden ist. Wenn man all diese Dinge genau betrachtet, sich darin vertieft, dann merken wir, dass alle Propheten und alle Apostel diese Ehrfurcht vor Gott hatten. Und wie haben wir es am Schluss gehört, als Bruder Brenim sagte, habe ich je etwas ausgesprochen, das nicht erfüllt worden wäre? Das ist es. Wenn Gott geredet hat, dann können wir reden. Und wenn er etwas offenbart, dann können wir es weitergeben und offenbaren. Nur was wir von Gott empfangen haben, das können wir weitergeben. Und das ist eigentlich der Wunsch unseres Herzens. Nicht in Vermessenheit oder einer Annahme, sondern in der absoluten und letzten Gewissheit, das weiterzugeben, was Gott geoffenbart hat. Und wenn wir das Alte Testament betrachten, ist ja das Schattenbild für das Neue, dann steht hier in 2. Mose im 25. Kapitel von Vers 19 geschrieben, in Verbindung mit der Bundeslade steht dann hier, den einen Cherub sollst du am Ende der einen Seite und den anderen am Ende der anderen Seite anbringen mit der Deckplatte. Zu einem Stück verbunden sollst du, sollt ihr die Cherube an den beiden Enden der Deckplatte anbringen. Die Cherube sollen die Flügel nach oben hin ausgebreitet halten, so dass sie die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken. Ihre Angesichter sollen einander zugekehrt und zugleich zur Deckplatte hingerichtet sein. Wenn man allein hier stehen bleibt, wir wissen, es war die Deckplatte über der Bundeslade. In der Bundeslade war das Wort Gottes. An beiden Enden, wenn das die Bundeslade hier wäre, an einem Ende und am anderen Ende der Cherub, die beiden Fittiche nach oben hin ausgebreitet über der Deckplatte. Aber ihre Angesichter, die nach innen gewandt waren, schauten nicht nach oben, sondern sie schauten zur Deckplatte, zum Wort, zu dem, was Gott geredet hatte. Und wenn wir weiterlesen, dann heißt es hier in Vers 21, die Deckplatte sollst du dann oben auf die Lade legen und in die Lade sollst du das Gesetz tun, das ich dir geben werde. Daselbst will ich mit dir dann zusammenkommen und von der Deckplatte herab aus dem Raum zwischen den beiden Cheruben hervor, die auf der Gesetzeslade stehen, will ich dir alles mitteilen, was ich den Israeliten durch dich aufgetragen habe. Das ist ein ganz gewaltiger Hinweis, dass Gott nur an das, was er schon geredet hat, denkt, um es seinem Volke zu offenbaren, es weiterzugeben. Aber hier ist auch der Ort der Gemeinschaft mit Gott, nämlich da, wo er geredet, wo er seinem Volke sein Wort geoffenbart hat, wo er Verheißungen und Verordnungen gegeben hat, da will er und wird er mit uns in Gemeinschaft und in Verbindung treten. Das Gleiche finden wir in 2. Mose im 30. Kapitel von Vers 6 bestätigt. Hier heißt es, du sollst den Altar dann vor den Vorhang aufstellen, der sich vor der Gesetzeslade befindet, der Deckplatte gegenüber, die über dem Gesetz liegt, wo selbst ich mit dir in Verkehr treten werde. Es war der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Es gab Waschungen, es gab den Vorhang, den Vorhof, es gab das Heiligtum, aber es gab auch den Ort, wo Menschen mit Gott in Verbindung treten konnten. Und dieser Ort der göttlichen Gemeinschaft war nicht im Vorhof, er war nicht im Heiligtum, er war dort hinter dem Vorhang an der Stätte, an der das Wort Gottes sich befand, denn die Menschen kamen hin, um nicht einen Priester zu hören, sie kamen hin, um Gott zu hören, der sein Wort gegeben und in die Bundeslade hineingetan hatte, und daselbst wollte er mit ihnen Gemeinschaft haben und in Verkehr mit ihnen treten. Wir glauben, dass Gott in dieser Zeit sein Wort geoffenbart hat und dass die Gemeinschaft mit Gott nicht in irgendwelchen Dingen liegt, sondern darin, dass er sich uns zugewandt, die Bundeslade geöffnet, sein Wort und seinen Willen kundgetan und so in Gemeinschaft mit uns getreten ist. Gott hat mit uns geredet. Und dieses Reden Gottes war nicht irgendwo, sondern in seiner Gegenwart. Es war in seinem Heiligtum, ja direkt am Eingang zu dem Allerheiligsten. Und wenn wir all diese Dinge wissen, dann tun wir gut daran, wenn wir es machen, wie Mose es tat. Er zog die Schuhe aus und wusste, die Stätte, auf der er steht, ist heiliger Boden, nicht weil seine Füße darauf gestellt waren, sondern weil Gott gegenwärtig war und die Heiligkeit Gottes den ganzen Raum, die ganze Umgebung, die ganze Atmosphäre, sein Denken, sein Alles in Beschlag genommen, geweiht und geheiligt hat. Ich meine, das Gleiche trifft auf uns alle zu. Gott hat geredet, wer sollte nicht hören? Er hat geoffenbart, wer sollte es nicht zu Herzen nehmen? Da selbst will ich mit dir in Verkehr treten, da selbst will ich Gemeinschaft mit dir haben. Welch ein Vorrecht für uns in dieser Zeit, direkt in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen, aus allem heraus, was Überlieferung ist, und in die direkte Offenbarung seines Wortes und seines Willens hineinversetzt worden zu sein. Und ich habe es wohl gestern Abend ganz kurz erwähnt oder irgendwann, irgendwo. Es gibt so viele Menschen, die noch ihre eigene Sprache sprechen und nicht die Sprache Gottes, nicht das weitergeben, was Gott geredet hat, sondern tatsächlich daneben reden. Wenn wir aber begriffen haben, dass Gott immer Männer gebraucht hat, durch die er reden konnte, nachdem er zu ihnen gesprochen hatte, dann ist das ein verbindliches Reden Gottes für uns alle. Dann kann niemand daran vorbeigehen, als sei nichts geschehen. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dann war es ja Gott, der diese einzelnen Menschen genommen und sie zum Segen für andere gesetzt und durch sie gesprochen, um uns das mitzuteilen, was er uns zu sagen hatte. Ich glaube, dass Gott mit uns in Gemeinschaft treten möchte. Ich glaube, dass Gott sein Wort durch seinen Geist geoffenbart hat und dass er dieses geoffenbarte Wort durch seinen Geist und durch seine Kraft bestätigen möchte und bestätigen wird. Aber dazu ist es notwendig, dass wir ein Herz und eine Seele werden, wie sie es am Anfang waren, einmütig dem gleichen Ziel zustreben und dass wir füreinander und für die Sache Gottes voll und ganz eintreten. Und wäre etwas anderes im Leben, für das wir unsere Zeit opfern könnten und unseren Einsatz geben, es gibt nichts auf Erden, das wir ins Auge fassen könnten, um uns damit zu beschäftigen oder die Zeit und die Energie dafür hinzugeben, als die eine Sache, für die Gott uns bestimmt hat. Und diese Sache ist nicht etwas, an der wir äußerlich vielleicht mitarbeiten, sondern es ist Gottes Werk in dir und Gottes Werk in mir. Denn Gott hat zu uns geredet und wir haben sein Wort aufgenommen und möchten nach diesem Worte tun. Hier in der einen Predigt Warnung, dann Gericht, sagt Bruder Brenim auf Seite 8. Wir sind verantwortlich. Gott hat uns zu einem Zweck hier auf diese Erde gestellt. Wir sind ihm gegenüber für diesen Zweck, für den er uns hierher gestellt hat, verantwortlich. Wir haben eine Verantwortung vor Gott. Und nicht nur ein Einzelner, der vielleicht vorne anstehen muss aufgrund der göttlichen Führung und Fügung, sondern wir alle sind zusammengestellt worden, um gemeinsam dem Herrn zu folgen und das, was er aufgetragen hat, zur Ausführung zu bringen. Mose hätte tausendmal von Gott gerufen worden sein können. Und wenn nicht das Herz des Volkes gewendet und wenn sie nicht geglaubt und ausgezogen wären, hätte es alles nichts genützt. Und so stellt Gott die Dinge fein und gut zusammen. Er gibt den Botschafter, lässt die Botschaft ergehen und dann will er alle diejenigen, die diese göttliche Botschaft aufgenommen haben, dort vor sein Angesicht hinstellen, wo er mit ihnen redet, wo die Bundeslade geöffnet und sein Wort kundgetan und geoffenbart worden ist. Hier sagt Bruder Brenim, wir sind verantwortlich. Gott hat uns zu einem Zweck hier auf diese Erde gestellt. Wir sind ihm gegenüber für diesen Zweck, für den er uns hierher gestellt hat, verantwortlich. Wie gerne möchte ich mich aus der Verantwortung herausziehen und das manchmal um jeden Preis. Aber Gott hat einen Zweck für dein und mein Leben. Er hat einen Zweck mit dir, mit mir, mit der Gemeinde, und dieser Zweck muss erfüllt werden. Wir denken an die früheren Tage zurück, als Gott Weisungen gab und ankündigte, dass diese Botschaft zu uns gekommen und dass wir sie hinaustragen werden. Und wir haben es begriffen, wie manchmal sogar Abschnitte von dieser Erde mal hier und dann mal dort angesprochen wurden. Und wir sehen, wie der Weg Gottes tatsächlich in einer so wunderbaren Weise eingehalten und vor sich geht, so dass wir es kaum versäumen oder daran vorbeigehen können. Weiter heißt es, ihr solltet zu ihm kommen, um festzustellen, was er von euch haben möchte. Nicht nur er, Bruder Brenim, sondern er spricht dich, er spricht mich an. Er meint uns alle, wenn er sagt, ihr müsst zu ihm oder solltet zu ihm kommen, um festzustellen, was er von euch haben möchte. Nun wird vielleicht jemand sagen, was soll ich, was will Gott von mir? Ich lese weiter und das wird die Antwort sein. Wenn ihr für jemanden arbeitet und er teilt euch eine Arbeit auf, eine Rentsch zu oder irgendetwas anderes, geht ihr dann einfach hin zum Stall, setzt euch dort und sagt, erledigt. Seht, ihr müsst hingehen und ihn fragen, was er von euch getan haben möchte und es dann tun. Wenn ihr für jemanden arbeitet, stellt erst fest, was euch aufgetragen worden ist. Als erstes müssen wir einzeln und als Gemeinde den göttlichen Auftrag verstanden haben. Wir müssen wissen, was Gott von uns fordert, und es werde mir nicht falsch ausgelegt oder als Vermessenheit gedeutet, wenn wir oder wenn ich heute hier mit wirklichem, aufrichtigem Herzen sage, ich weiß, wozu Gott mich bestimmt hat. Und ich weiß, was er von mir fordert. Und ich weiß, dass es keinen Weg gibt, daran vorbeizukommen. Der Weg Gottes ist nämlich der, den Auftrag, den er gegeben hat, auszuführen. Und auch das möchte ich hier sagen, wenn es auch manchmal scheint, als habe die Sache eine Wende genommen. Ich habe es jetzt auf meiner letzten Reise nicht nur gesehen, dass Gott mächtige Türen öffnet bis hin nach China, sondern dass Brüder zusammenkommen und dann doch am Schluss sagten, Bruder Frank, wir wissen, dass Gott dich dazu bestimmt hat, sein Wort weiterzutragen. Sage du uns von Gott her, wie es richtig ist. Man muss das einmal erlebt haben, nicht um meinetwillen oder irgendeines Namens willen, sondern um Gottes willen, um seines Namens und um seines Wortes willen. Wir müssen begreifen, dass Gott eine göttliche Ordnung hat. Und lasst es mich hier sagen, wer sich nicht der göttlichen Ordnung fügt, der muss vorsichtig sein und sich vielleicht selber einmal sagen und fragen, wo er steht und wie er vor Gott steht. Wir alle, vom Ersten bis zum Letzten, müssen uns der göttlichen Ordnung fügen. Amen. Fügen wir uns der göttlichen Ordnung nicht, dann ist Unordnung vorhanden, die wir selber zu verantworten haben. Gott hat ja in allem eine Ordnung. Und Paulus schreibt an die Korinther, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Hier sagt Bruder Brenhim weiter, wenn wir nun hier auf Erden sind, sollten wir uns an den wenden, der uns hierher gestellt hat, und sagen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Was muss ich tun? Weshalb bin ich hier? Ihr mögt sagen, ja, das können Männer fragen, die gerufen wurden, das Wort zu verkündigen. Nein, das kann jeder fragen. Du und ich, wir alle können fragen, weshalb Gott uns hierher gestellt hat. Hier heißt es nämlich gleich weiter, wenn ihr Hausfrau seid, das Geschirr spült oder sonst etwas tut, was immer Gott von euch verlangt, das tut ihr so gut ihr es könnt, ganz gleich, wie gering es sein mag, ihr müsst es tun. Nun mag jemand sagen, ja, was kann ich beim Geschirrspülen tun? Ich weiß nicht, ob ihr alle aufmerksam zugehört habt, als Bruder Brenhim die Lebensgeschichte von John Wesley war es wohl, oder nein, von seiner Mutter und seinem Vater, erzählt nicht von ihm, denn er hatte die Sache ja nicht leicht, aber von seinem Vater, von seiner Mutter, es waren wohl 18 Kinder. Und was sprach er? Diese Mutter hat jede Minute der Hausarbeit genutzt, ganz gleich, ob sie die Kleidung ihrer Kinder wieder instand setzte, ob sie gewaschen, ob sie geputzt, was sie tat. Sie hat die Zeit genutzt und hatte immer eine Versammlung um sich, nämlich ihre eigenen Kinder, um ihnen das Göttliche in frühester Kindheit ins Herz hineinzupflanzen. Wir alle, ganz gleich, wer wir sein mögen, haben eine Aufgabe. Und wer hat's richtig zugehört, als Bruder Brenhim sagte, in diesen Mann, den Gott später gebraucht hat, ist die göttliche Saat schon hineingelegt worden, als er noch ganz jung war. Eine Frau, die vielleicht Geschirr gewaschen, die Wäsche gemacht und alles Mögliche, aber sie hatte eine Aufgabe. Und diese Aufgabe hat Gott gesegnet. Aber es geht ja noch darüber hinaus. Weiter heißt es hier, ihr sagt, na ja, die Schwierigkeit besteht darin, dass jeder von uns die Arbeit des Nächsten tun will. Wir alle möchten den Ball für uns haben, wie wir es zu sagen pflegen. Auch da muss jeder an seinem Platz bleiben. Wir alle haben sicherlich oder mindestens die meisten mal Fußballspiele angesehen. Es ist nur ein Ball und viele Spieler. Und mal hat der den Ball und mal jener. Wichtig ist aber, dass wir am Ball bleiben. Wichtig ist, dass die Sache Gottes vorangeht. Ob der Stürmer hier, der Linksaußen dort, der Rechtsaußen hier, ob der Verteidiger dort, spielt alles gar keine Rolle. Wichtig ist, dass ein zusammengesetztes Team da ist, das aufeinander abgestimmt ist, das von Gott gebraucht und gesegnet werden kann. Wenn wir auf das Spielfeld gehen würden und die Mannschaft gerät miteinander ins Gehege und der Streit bricht los, die Zuschauer, die hätten doch zu viel. Ihnen tät's leid, dass sie Eintritt bezahlt und hingekommen sind. Aber die Kinder der Welt sind klüger wie die Kinder des Reiches Gottes. So hat es unser Herr schon damals gesagt. Und so ist es wirklich. Diese Welt weiß, was sich gehört. Alles ist aufeinander abgestimmt. Jeder kennt seinen Platz, weiß seine Aufgabe. Und wie sieht's im Reiche Gottes aus? Jeder will den Ball im Alleingang. Es gibt keinen Mann, der einzeln auftreten könnte, um ein Spiel zu verrichten. Es ist ein Team, eine Zusammensetzung, und wir sind ein Leib des Herrn, zusammengesetzt aus vielen Gliedern, und müssen, wie Bruder Brenim hier sagte, unseren Platz finden, ehe wir unsere Aufgabe wahrnehmen können. Und wenn wir sehen, dass irgendjemand tüchtig ist und es gelingt ihm, mit dem Ball vorwärts zu kommen, ist es doch schön. Und wenn dann der Ball mal abgegeben wird und jemand anders läuft damit vor, ist doch alles in Ordnung. Es geht doch schließlich darum, dass die gesamte Mannschaft gewinnt. Und es geht hier im Geistlichen darum, dass die gesamte Gemeinde des lebendigen Gottes den Sieg davon trägt und dass sie gewinnt. Darum geht es doch nicht, dass Einzelne nun plötzlich mal gern den Ball hätten. Und wenn sie ihn haben, schießen sie so viele Eigentore, dass es nichts mehr genutzt hat. Und das ist auch das Schlimmste, das passieren könnte. Hier sagt Bruder Brenim weiter, wie zum Beispiel bei dieser Uhr. Jede Bewegung darin hat ihren Platz. Nicht jeder Teil davon kann der Zeiger sein. Ich sehe nur dann auf den Zeiger, wenn ich wissen will, wie spät es ist. Wenn aber eines der Rädchen nicht richtig funktioniert, wird die Uhr nicht genau gehen und anzeigen. Bei einer Uhr, man schaut hinauf und man sieht den Zeiger. Aber der Zeiger kann nicht genau anzeigen, wenn das Uhrwerk nicht richtig läuft und wenn die Sache nicht stimmt. Und dann nützt der Zeiger gar nichts. Dann hat man sich höchstens vertan, aber ist nicht richtig informiert worden. Was will Bruder Brenim, der ein Mann der Natur, ein Mann des praktischen Lebens war, was will er mit diesen Beispielen sagen? Er ist doch kein Uhrmacher oder kein Fußballfan gewesen, dass er diese Beispiele erwähnt, sondern er hat uns vor Augen führen, wie Paulus damals. Er sagte, wenn jemand sich am Wettlauf beteiligt, dann legt er alles, was ihn beschwert, ab. Er geht nicht mit dem Rucksack und mit allem in diesen Wettlauf hinein, sondern in sportlicher Kleidung, nachdem er alles abgelegt hat. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und es sind nicht nur ein paar Segnungen, deren wir uns erfreuen, sondern wir brauchen diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir sicherlich gestern Abend sehr gut begriffen. Es ist alles für uns da. Gott wird uns nicht als Stiefkinder behandeln. Nein, er wird uns als Kinder behandeln. Und so, wie er am Anfang getan hat, so wird er auch am Ende tun. Hier heißt es weiter, so ist es auch mit den Menschen. Wir alle müssen im Leibe Jesu Christi an unseren Platz gestellt und in Harmonie sein. Dann können wir feststellen, welche Zeit am Tage es ist. Dann schaut nicht jeder auf seine eigene Uhr, dann schauen wir auf die Uhr Gottes und wir begreifen die Zeit, in der wir leben. Und wenn wir auf die Uhr Gottes schauen, dann sehen wir die Anbahnung der gewaltigsten Kraftprobe, die je dagewesen ist. Und man merkt, wie die Mächte, die auf dieser Erde sind, diese religiösen, geistlichen Mächte um die politischen Mächte, wie es zu dieser Auseinandersetzung kommen wird. Und ich habe es am Sonntag noch in Zürich gesagt, wenn er sich in die inneren Angelegenheiten Polens einmischt, wird er es schwer büßen müssen. Und der Mann bekommt im Moment Angst, aber nur einen Moment, weiter nicht. Und was geschieht? Wir sehen, dass die Offenbarung sich erfüllt und nicht nur die 7 Köpfe, sondern auch die 10 Hörner müssen ihre Macht dem Tier zur Verfügung stellen, auf dem diese große Hure reitet, bis die Worte Gottes erfüllt sind, denn Gott hat es ihnen in den Sinn gegeben, es so zu tun. Was ist es? Aber danach steht in Offenbarung 17, dass die 10 Hörner die Hure einsam und nackt machen werden und sie mit Feuer verbrennen. So steht's geschrieben. Und in Kapitel 18 lesen wir dann, O du große Stadt, und die Könige der Erde werden wehklagen und von Ferne stehen und sagen, in einer einzigen Stunde ist die Vernichtung über dich gekommen. Und ein Prophet Gottes hat in unserer Generation gesagt, so spricht der Herr, Russland wird eine Atombombe auf den Vatikan werfen und ihn in einer einzigen Stunde zerstören. Wann hätten wir das gesehen? Jetzt merken wir durch den Aufbruch in Osteuropa, wie sich all diese Dinge bewegen. Und es muss für alles ein Grund da sein. Und jetzt sind genügend Gründe da, um Gottes Wort zur Erfüllung zu bringen. Denn alles, was geschrieben steht, muss sich erfüllen. Im Guten und im Bösen. Wir werden nichts daran aufhalten. Aber zunächst wird ja erst einmal die Gesamtherrschaft offenbar werden. Aber die Wut wird sich so weit steigern, dass das Maß eines Tages voll wird und übergeht und dann genügt ein Knopfdruck und schon ist alles vorbei. Hier sagt Bruder Brenim, so ist es mit den Menschen. Wir alle müssen im Leibe Jesu Christi an unserem Platz und in Harmonie sein. Dann können wir feststellen, welche Zeit am Tage es ist. Und haben wir nicht gehört, wie uns gesagt wurde, wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist, dann schaut auf eure Uhr. Wenn ihr wissen wollt, welch ein Wochentag es ist, dann schaut auf den Kalender. Wenn ihr aber die Zeit Gottes feststellen wollt, dann schaut auf Israel. Und so sehen wir, dass Gott uns die Gnade schenkt, die Dinge zu erkennen. Wir sind nicht Propheten, um sie im Voraus anzukündigen, aber Gott lässt den prophetischen Geist auf uns ruhen, um sie in ihrer Entwicklung zu verstehen. Und Gott hat uns bis heute jedes Mal das rechte Wort für die Dinge, die vor sich gehen, aus Gnaden geschenkt. Weiter heißt es hier, dann wird die Welt hinblicken und sehen, was ist. Doch sie beobachten euch, ob ihr nur eine kleine Urfeder oder die Hauptfeder seid oder sonst irgendetwas. Ihr leistet das Allerbeste, was ihr an eurer Stelle leisten könnt. Ganz gleich, was wir im Leibe des Herrn wahrnehmen, wo wir stehen und welche Aufgaben wir haben, wenn wir treu darin sind und sie dem Herrn tun und nicht den Menschen, dann wird er uns segnen. Weiter heißt es hier, wir tragen nämlich eine Verantwortung und müssen eines Tages vor Gott dafür Rechenschaft ablegen. Oh, wenn ich daran denke, dass die Stunde so nahe ist, in der wir dem Herrn gegenüberstehen werden, dann könnte einem Angst und Bange werden. Und wie Bruder Brenham gestern Abend sagte, ich empfinde beides in meinem Herzen. Eine tiefe Freude, den Herrn bald zu sehen, und ein tiefes Leid, weil so viele nicht bereit sind, ihm zu begegnen. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden, und wir werden Gott gemeinsam bitten, dass er Gnade schenkt und dass er das gesamte Geschick bindet. Da, wo es unmöglich wird und alle Hoffnung dahin ist, da vermag Gott einzugreifen, eine Wende zu schenken, um seinen Namen zu verherrlichen und dann sein Wort zu bestätigen. Weiter sagt er hier, viele von uns sind Sachwalter und müssen Rechenschaft dafür geben. Diese Verantwortung eines Verwalters ist uns von Gott übertragen worden. Was schreibt Paulus an die Korinther? Es ist ein sehr bekanntes Wort. Dafür halte uns jedermann, nämlich als Menschen, die eingesetzt wurden, um die Geheimnisse Gottes zu verwalten. Ich habe es vorhin noch gelesen, muss gleich im Anfang des Korintherbriefes stehen, in dem Paulus diesen Ausdruck gebracht hat, dass wir als Verwalter der Gnade Gottes sind und dass wir dabei treu erfunden werden müssen. Es steht direkt am Anfang eines Kapitels. Ihr könnt es sicherlich noch schneller finden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. 1. Korinther 4, 1 und 2. Ich habe es mir in der englischen Bibel angestrichen und in der deutschen nicht. Deshalb werden wir, weil wir infolge des uns widerfahrenen Erbarmens dieses Amt zu verwalten haben, nicht mutlos. Es ist eine Gnade Gottes und das Erbarmen Gottes, ein Amt zu bekommen, aber es treu zu verwalten. Das ist es, worum es geht. Und zu diesem Wort gibt es dann sicher noch das andere, dass wir als Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Oh, wenn ich jetzt im Galater schaue, werde ich es mit Sicherheit gar nicht finden können. Aber ihr wisst ja alle, dass es geschrieben steht und damit genügt es. Für mich sind diese Tage, in denen wir leben, einfach etwas Gewaltiges. Es geht nicht anders. Ich schaue jetzt aber doch auf 1. Korinther 4 und hier heißt es, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Ihr wisst ja, wenn man eine Sache anvertraut bekommt, und das ist in der Geschichte mit den Pfunden zum Ausdruck gebracht worden, der eine hat's vergraben, die anderen haben damit gewuchert und Gott hat sie gesegnet. Wir können nicht vergraben, was Gott ans Licht gebracht hat, das können wir nicht wieder unter den Scheffel stellen. Noch können wir weiterreden entsprechend unseren Überlieferungen, sondern müssen uns nach dem geoffenbarten Wort in allen Dingen ausrichten lassen. In der gleichen Predigt spricht Bruder Brenim auf Seite 17. Hier heißt es: Seht, in einer Gemeinde gibt es den Pastor, den Hirten, und er ist eine besondere Person. Er ist so ausgestattet, dass er die Streitigkeiten der Leute ertragen kann. Er ist ein Lastenträger. Er ist der Ochse in dem Team. Wir haben vorhin von dem Team gesprochen. Und hier sagt Bruder Brenim: Der Hirte einer Gemeinde ist das Lasttier. Er ist der Ochse, der die Last zu tragen hat, die mit einer Gemeinde getragen werden muss. Weiter heißt es: Er ist ein Mann, der sich hinsetzen kann, wenn jemand etwas gegen einen anderen hat. Er kann sich mit beiden Familien hinsetzen, ohne für eine Seite Partei zu ergreifen. Kann er die Sache klarstellen und die Lieblichkeit wiederherstellen? Wenn Menschen da sind, die bereit sind, auf das zu hören, was jemand zu sagen hat. Aber hier kommen wir zu der Frage: Haben wir den Respekt, wie Bruder Brenim sagte, vor den Knechten Gottes? Es gibt eine ganze Predigt mit dem Titel Respekt vor den Knechten Gottes. Wenn wir hier betont haben, dass wir keinen Menschen verherrlichen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wir auf jedem mit unseren Füßen herumtreten können, sondern die göttliche Ordnung müssen wir respektieren. Und ich kann mir nicht helfen, aber es scheint hierher zu passen. Und mögen es alle hören, die hier sind und die nicht hier sind. Aber dieser Respekt ist vor den Brüdern verloren gegangen. Sie sind entstellt, schimpfiert und zunichte gemacht worden. Diese, meine Ohren, haben auch manches gehört. Und ich werde es nie vergessen. Gott verzeihe mir, wenn ich das hier sage. Aber ich bin an einem Tage vorbeigekommen und hörte ein Gespräch. Und bei diesem Gespräch haben die meisten die polnische Sprache gekannt. Und man hat über die beiden Brüder gesprochen und über den einen wörtlich gesagt, dass er ein Bischöf ist. Und dieses Wort haben diese meine Ohren gehört. Und das heißt in der deutschen Sprache ein kleiner Bulle. Wenn wir den Respekt vor den Männern Gottes verloren haben, dann sag ich euch, sind wir auf dem Wege ins Verderben. Und wir haben vieles ins Verderben gestürzt, weil wir die göttliche Ordnung nicht respektiert haben. Wer gibt wem ein Recht, so zu sprechen und zu urteilen, wenn meine Bibel sagt, ein Ältester ist doppelter Ehre würdig? Steht das nur in meiner Bibel oder auch in der Bibel derer, die das gesagt haben? Ihr möchtet sagen, ja, gehört das hierhin? Das hat schon längst hierher gehört. Das hätte am gleichen Tage oder an dem darauf folgenden Sonntag hätte stattfinden müssen, als meine Ohren es gehört haben. Ich habe vieles versäumt. Ich habe vieles gehört und meine Augen verschlossen und meine Ohren zugemacht. Aber diese Tage sind ein für allemal vorbei. Es hat keinen Sinn, einem anderen irgendeine Schriftstelle vorzuhalten, wenn man nicht bereit ist, sich selber unter die Schriftstelle zu beugen, unter die man sich selber zu beugen hat. Man muss das einmal gesagt bekommen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe alles verloren. Ich kann nur noch gewinnen. Und das mit der Gnade Gottes. Hier wird von den Hirten, hier von dem Pastor, von dem Hirten in der Gemeinde gesprochen. Wenn das Vertrauen, und das sagt Bruder Brenim selber, wenn das Vertrauen
in den Mann, den Gott in einer lokalen Gemeinde gebraucht, zerstört ist, dann ist die ganze Gemeinde zerstört. Und gerade das ist der Fall. Gerade das war die gesamte Reihenfolge und nichts anderes. Aber Gott wird wieder aufbauen. Und der Prophet sagt, mir stehen die neu aufgebauten Mauern vor Augen. Der Prophet sah sie schon und wir, die wir jetzt leben, werden es aus Gnaden schauen und Anteil daran haben können. Es ist doch einfach an der Zeit, dass wir uns ein jeder unter das ganze Wort Gottes stellen, von Anfang bis zu Ende. Man kann doch nicht einfach nur irgendwo etwas hinausnehmen und dann gegen jemand anderen zu Felde ziehen. Ein jeder prüfe sich selber und beuge sich selber unter die gewaltige Hand Gottes. Und wie sieht das aus? Indem man sich unter Gottes Wort beugt. Erst dann hat man sich unter die Hand Gottes gebeugt. Es heißt hier, er wird in Lieblichkeit alles herstellen. Wenn aber jemand kommt und reden will, und er kommt überhaupt nicht zu Wort, und er nimmt seinen Hut und sagt, sagen muss, das kann ich mir doch hier nicht einfach gefallen lassen. Wo ist der Respekt und die göttliche Ordnung geblieben? Wo sind all die Dinge geblieben? Wir wollen keine Ehre von Menschen. Aber das eine sage ich euch, wenn wir wollen, dass Gott die Brüder hier segnet, dann müssen wir betend hinter ihnen stehen und sie vor dem Angesicht Gottes tragen und ihn darum bitten, dass er ihnen sein Wort zu jeder Zeit gebe. Das war nun von dem Hirten. Es heißt abschließend, er ist ein Hirte und weiß um die Sorge und um die Dinge, die er mitträgt. Natürlich, ein Hirte trägt mit, aber wenn er irgendwo mit jemandem sprechen will und er wird überhaupt nicht hineingelassen oder angehört, was ist dann? Und ihr mögt heute denken, was ihr wollt, aber wer sich nicht auf Erden in die irdische Ordnung der göttlichen Gemeinde fügt, der wird nie in der himmlischen Ordnung der himmlischen Gemeinde sein. Hier beginnt es und nirgends anders. Die Theorie, die mag wer weiß wie aussehen, aber die Praxis beginnt hier, nämlich in einer ganz praktischen Weise. Dann heißt es, der Evangelist ist ein besonderer Mann. Er ist ein Mann, der wie ein Feuerball brennt. Er läuft in eine Stadt hinein, predigt seine Botschaft, geht von dort weg, irgendwo anders hin, sieht, er ist ein besonderer Mann. Der Lehrer ist ein besonderer Mann. Er zieht sich unter der Salbung des Heiligen Geistes zurück und ist imstande, die Worte zu nehmen und sie durch den Heiligen Geist miteinander zu verbinden, dass weder der Pastor noch der Evangelist sich mit ihm vergleichen kann. Jeder in seinem Bereich, jeder in der Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat. Und wieder ergibt das ein ganzes Team, jeder auf dem Platz, den Gott ihm zugeordnet hat. Dann stellen wir fest, dass der Apostel ein besonderer Mann ist. Er ist jemand, der alles ordnet. Er ist ein Mann, der von Gott gesandt wurde, um alle Dinge in ihre Ordnung zu bringen. Auch das gehört dazu. Und wir glauben, dass Gott alles wiedererstattet. Und wir glauben, dass diese Dienste, wie wir sie hier gelesen haben, dass Gott sie zurückgibt und dass diese göttliche Ordnung in der göttlichen Gemeinde sein wird. Abschließend, der Prophet ist ein besonderer Mann. Ein Prophet ist ein Mann, zu dem das Wort des Herrn kommt. Denn das Leben eines Propheten ist so gestaltet, dass sein Unterbewusstsein und sein Bewusstsein so nahe beieinander liegen, dass er sich nicht schlafen legen muss, um seinen Traum zu haben. Er sieht ihn, während er hellwach ist. Das ist etwas, was Gott allein zu tun vermag. Er sieht, was vor sich geht. So ist es. Wie oft sind Menschen zu Bruder Branham gekommen und sagten ihm, deute uns den Traum. Und Bruder Branham sagte wörtlich, ich kann euch euren Traum nicht deuten, bis ich diesen Traum genauso vor mir ablaufen sah. Und die Menschen sitzen dort und erzählen ihren Traum und sein rechtes Auge hat nur ein wenig weiter sich verschlossen und er schaute den betreffenden Menschen an und sah trotzdem genau den Traum vor sich, der ihm berichtet wurde und hat sagen können, Schwester, das und das hast du ausgelassen, Bruder, das und das hast du nicht erwähnt. Er sah als Prophet vor sich das, was Leute geträumt hatten, und zwar im Unterbewusstsein. Niemand von uns kann weder das eine noch das andere, das dritte, vierte oder fünfte sein, es sei denn, Gott hat ihn dazu bestimmt. Und wir glauben, dass der Herr alle Dinge wunderbar geordnet hat. Und ich meine, ob wir heute einen Traum deuten können oder nicht deuten können, das ist doch wohl zweitrangig. Wichtig dürfte sein, dass wir nichts mehr deuten, sondern Gottes geoffenbartes Wort voll und ganz annehmen und sagen, Herr, du hast geredet und wir sind hier, um das zu hören, was du uns zu sagen hast. Gott muss diese Ehrfurcht in die Gemeinde zurückbringen, vor ihm, vor seinem Wort, vor seinem Wirken, vor den Diensten, grundsätzlich vor allem muss diese göttliche Ehrfurcht in die Gemeinde zurückkehren. Und dann werden wir vorwärts gehen können mit der Hilfe Gottes. Hier geht es noch weiter mit dem Dienst des Propheten. Aber die Zeit ist um. Ihr habt ja selber alle diese Predigten. Und doch höre ich es immer wieder, dass Leute einfach sagen, stell dir vor, ich habe die Predigt einige Male gelesen, aber erst nachdem du diese Dinge zitiert hast, ist es mir voll zum Bewusstsein geworden, was damit ausgedrückt wurde. Es gibt Menschen, die lesen einfach zu schnell. Sie lesen zu schnell. Sie lesen, wie ein irdisches Buch gelesen werden kann. Aber wenn wir uns darin vertiefen und Gott bitten, uns sein Wort zu offenbaren und durch seinen Geist zu uns zu reden, dann wird er es aus Gnaden tun. Anders geht es nicht. Und wir sind der Überzeugung, dass Gott es aus Gnaden tun wird in dir, in mir und in uns allen. Er wird seine Gemeinde wie ein bestes Team zusammenstellen, und nicht einer wird dem anderen mehr den Fuß stellen, damit er stolpert. Jeder wird jeden decken. Habt ihr schon mal bei einem Spiel zugeschaut? Ich habe es in jungen Jahren sehr gern, sehr oft getan. Es geht nicht immer darum, nur an den Ball zu kommen. Es geht sogar, den Gegner abzuwehren, dass er an den, der am Ball ist, nicht herankommt. Und wenn wir das alles begriffen haben, dann sagen wir nur, Herr, sei uns gnädig, die Zeit geht zu Ende. Stelle mich, stelle uns jeden auf seinen Platz und hilf uns, so zusammenzustehen, dass du uns wie das bestfunktionierte Team gebrauchen könntest auf dieser Erde. Vielleicht ist unser Glaube klein geworden, weil wir mancherlei erlebt haben. Aber ich meine, dass Gott uns aus allem eine gewaltige Lektion erteilt. Und wenn wir diese Lektion gelernt haben, dann können und dann möge Gott uns bewahren, dass wir dann die gleichen Fehler nicht wieder tun, sondern mit unserem Gott aus Gnaden vorwärts gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und wir alle wissen es, Bruder Russ hat es ja schon betont und ich ja auch, wir sind doch nicht hier, um nur die Anpreisung für eine Verlängerung dieses Lebens zu geben. Wir sind doch hier mit der herrlichen Botschaft Jesu Christi, des Gekreuzigten, von ihm, dem Sohne Gottes, der sein Blut und Leben für uns dahingegeben hat, dass wir gerettet, dass wir Vergebung und Heil empfangen und das ewige Leben durch den Glauben an ihn. Nicht nur Verlängerung dieses irdischen Lebens. Ich bin heute so weit, dass ich gern darauf verzichten möchte. Eines wünsche ich mir, und das ist, bei dem Herrn zu sein. Und das ewige Leben werden wir nicht erst empfangen. Das haben wir schon aus Gnaden empfangen. Möge Gott uns helfen und in uns ein Verlangen hineinlegen, Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Nicht zu sagen jetzt, Herr, rede du zu mir und tu mit mir, wie du mit Bruder Branham getan hast. Du und ich, wir sind ja nicht Bruder Branham. Warum sollte er denn mit uns das Gleiche tun? Jeder Mensch hat seine Erlebnisse mit Gott. Und habt ihr es nicht gehört, was er sagte? Er hat gestern Abend deutlich betont, dass so viele Nachahmungen dieser göttlichen Dienste stattgefunden haben. Und eine Nachahmung ist ja kein Original. Jeder Mensch, jeder Bruder, jede Schwester. Wir haben unseren Weg mit Gott. Und er will uns die Erlebnisse schenken, die für unser Glaubensleben notwendig sind und meinetwegen für den Dienst, den er uns aufgetragen oder den er uns noch geben wird. Er wird nach dem Rechten sehen. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Er ist noch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ihr wisst, als er das damals den Schriftgelehrten sagte, da hat er die Bemerkung gemacht: Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Aber Abraham, Isaak und Jakob waren schon lange nicht mehr auf dieser Erde. Aber sie waren nicht tot, sie lebten. Sie leben heute noch, denn sie haben ewiges Leben. Gott ist nicht der Gott der Toten. Gott ist der Gott der Lebenden, nämlich derer, die ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen haben. Und damit ist er dein und mein Gott. Damit ist er unser Gott. Und er hat die Verheißung gegeben, dass er mit uns sein wird, alle Tage bis an das Ende der Welt. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. So himmlischer Vater, ich befehle dir dieses Wort an. Ohne zu wissen, sind wir auf diese Dinge gekommen, ohne es vorgehabt zu haben. Und so bitte ich dich jetzt, o Herr, gemeinsam mit allen Brüdern und Schwestern, denen deine Sache auf dem Herzen liegt und die selber ein Teil der Sache sind. Stelle deine göttliche Ordnung in allem wieder her. Bringe alles in den rechten Stand, wie du es verheißen hast. Erstatte wieder zurück. Und in dieser Stunde beten wir besonders für die Ältesten. Wir wollen sie doppelte Ehre würdig halten, damit, wenn Kranke sind, diese Männer gerufen werden können und der Glaube da ist, dass du die Kranken heilst und aufrichtest. Mein Gott, wir haben gedacht, biblische Gemeinde zu sein und waren es nicht. Mein Herr, du wollest Gnade schenken zu einem neuen Aufbau, oh Herr, gründlich und genau nach deinem Muster, wie du es uns hinterlassen hast. Herr, nimm uns alle hin und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du wirst es tun. Halleluja. Deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Amen.